Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Dr. Peter Kürz von der Carl Zeiss SMT GmbH in Oberkochen und mit ihm spreche ich über unglaublich kleine Dimensionen, denn gemeinsam mit Dr. Michael Kösters von Trumpf Lasersystem in Ditzingen und Dr. Sege Julin vom Fraunhofer Institut für angewandte Optik und Feinmechanik in Jena hat er eine Technologie vorangetrieben, und zwar EUV-Lithografie. EUV steht für extrem ultraviolettes Licht und Lithografie wird in der Chipherstellung eingesetzt. Mit ihrer Entwicklung, 20 Jahre haben sie daran geforscht, ist es möglich, Chips von der Größe einer Fingerkuppe mit mehreren Milliarden Transistoren zu bauen. Und damit haben sie die Grundlage geschaffen, immer leistungsfähige Geräte immer kleiner eben auch werden zu lassen. Die Technologie befindet sich gegenwärtig schon in den neuesten Smartphone-Geräten von Samsung oder dem iPhone 12 von Apple. Aber es geht auch um zukunftsweisende Technologien wie Smart Home, Smart Factory oder eben autonomes Fahren. Ein sehr interessanter Podcast über die technischen Weiterentwicklungen. Ein bisschen Zukunftsmusik ist dabei, aber alles sehr populärwissenschaftlich erklärt. Ich wünsche viel Spaß bei diesem Blick in die Zukunft. Hallo Herr Kürz.
Hallo, Herr Hollitzer.
Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Ich könnte mir ja vorstellen, dass Sie einige Termine noch haben, nachdem Sie den Zukunftspreis des Bundespräsidenten gewonnen haben.
Ja, den einen oder anderen Termin schon. Und natürlich sind wir auch beschäftigt, damit unsere Technologie weiterzuentwickeln.
Ach, also ist nach 20 Jahren Forschung noch nicht Schluss?
Das ist definitiv nicht Schluss. Also das ist, ja, da geht es noch mindestens ein Jahrzehnt weiter, würde ich sagen.
Sie haben den Zukunftspreis für eine neue Technologie bekommen, die Entwicklung einer Technologie oder besser gesagt im Forschungsverbund dann auch für die Industrialisierung dieser Technologie, also dass man die auch großflächig einsetzen kann. Warum hat das denn 20 Jahre gedauert?
Ja, wir werden vielleicht noch drauf kommen. Es ist eine komplexe Technologie. Da müssen einfach, die befindet sich wirklich an der Grenze des technisch Machbaren und ja, verschiedene Herausforderungen. Wir werden ja drauf vielleicht noch über die Einzelheiten der Technologie reden. Da muss man eine Lichtquelle, müssen die Kollegen bei der Firma Trumpf und bei ASML, unseren Partnern, eine Lichtquelle entwickeln. Da haben wir die präzisesten Spiegel der Welt entwickelt hier bei Zeiss. Und ja, da waren große technische Herausforderungen zu bewältigen. Das hat eine Weile gedauert. Jetzt sind wir erfolgreich. Die Technologie ist in Serie eingeführt und das ist der Startpunkt und die Technologie wird eben auch weiterentwickelt werden, wie vorher kurz angesprochen.
Mhm. Konkret geht es ja um EUV, also extremes UV-Licht. Wie kommt man denn auf die Idee, dieses, also ich bin ja da Laie, wir versuchen das aber auch so verständlich wie möglich für die Zuhörer zu machen. Es ist sehr ein kurzwelliges Licht, UV-Licht. Und Ihnen ist es gelungen, über verschiedenste Technologie, Einsatz der Spiegel, haben Sie eben gesagt, dieses nochmal zu verstärken und damit extrem kleine Chips herzustellen. Aber wie kommt man auf so eine Idee überhaupt erstmal?
Okay. Vielleicht mal auf Ihrem letzten Satz aufsetzen. Wie stellt man Chips in, wie man sie zum Beispiel im Smartphone findet, her? Das ist ein Verfahren, das man mit einem Diaprojektor vergleichen kann. Da sind die Strukturen des Chips auf einer sogenannten Maske vorgezeichnet. Und diese Maske wird dann mit Hilfe einer Optik auf einen Wafer, das ist eine Siliziumscheibe, die man mit Fotolack bedeckt, abgebildet. Dann wird dieser Fotolack entwickelt. Dann folgen verschiedene Verfahren, physikalisch-chemische Verfahren. Dann wird der Prozess bis zu 100 Mal wiederholt und dann entsteht eben auf dem Wafer entstehen dann Mikrochips, diese komplexen dreidimensionalen Gebilde mit den sehr kleinen Strukturen. Jetzt, wie klein die Strukturen sind, das hängt von der Wellenlänge des Lichts ab. Also Licht als elektromagnetische Welle gesehen. Und je kleiner die Wellenlänge, desto kleiner sind die Dimensionen der Strukturen, die man abbilden kann. Und nun ist es eben so, EUV steht für extrem ultraviolett. Das ist also eine sehr, sehr kleine Wellenlänge, 13,5 Nanometer, ein Nanometer, ein Milliardstel eines Meters. Und mit dieser sehr kleinen Wellenlänge kann man dann eben im nächsten Schritt auch sehr kleine Strukturen herstellen.
Und wie kommt man auf so eine Idee?
Naja, die Idee, die optische Lithografie, die ich jetzt beschrieben habe, also dieses Projektionsverfahren, das ist eine Technologie, die wird schon seit Jahrzehnten in der Halbleiterindustrie, also in der Industrie, die sich mit der Herstellung von Chips befasst, verfolgt. Und man will immer kleinere Strukturen herstellen, um immer leistungsfähigere Chips zu bekommen. Und das heißt, und einer der Hebel ist eben die Wellenlänge. Das heißt also, sukzessive ist man immer, mal so, wenn man jetzt in die 1980er Jahre geht, da waren wir bei 365 Nanometer, das ist das Licht einer Quecksilberlampe. Dann sind verschiedene Laserlichtwellenlängen eingesetzt worden. Für die Experten vielleicht Kryptonfluorid, Argonfluorid, also ist man so auf 248, dann auf 193 Nanometer gegangen und jedes Mal kleinere Wellenlänge, kleinere Strukturen. Und jetzt eben der große Sprung. Und dass man mit dieser Technologie ein großes Potenzial hat, war von dem her klar. Also die Idee gab es schon in den 1980er Jahren in den USA und Japan. Aber es ist eben technisch sehr, sehr anspruchsvoll, diese Idee umzusetzen. Und deswegen hat es eben auch jetzt eine Weile gedauert.
Okay, also nicht so sehr die Idee, sondern eher der Forschungsfortschritt, der jetzt dafür gesorgt hat.
Genau, also dass man kleinere Wellenlänge sucht und dann einen großen Fortschritt machen kann, das war klar. Aber die Frage ist, wie setzt man es eben technisch um? Und wie setzt man es vor allen Dingen in einer Weise um, dass man es effizient in der Industrie einsetzen kann, dass man also hohe Produktivität hat und viele Chips zum kostengünstigen Preis herstellen kann?
Sie haben eben schon die Dimension angesprochen. Sie treiben sich da ja in Dimensionen rum, die sind für die menschliche Vorstellungskraft eigentlich fast gar nicht mehr zu fassen. Also mal, im umgekehrten Weg, wenn man in die Sterne schauen, kann man die Größe des Universums kaum fassen. Sie sind im kompletten Gegenteil unterwegs. Also man kann sich diese Winzigkeit ja kaum vorstellen. Sie haben gesagt, auf eine Fingerkuppe passen wie viele Milliarden
Passen
Transistoren?
jetzt, wenn Sie jetzt ein neuestes Smartphone, zum Beispiel ein iPhone 12 nehmen, dann passen da ja, fast 12 Milliarden Transistoren, also auf dem Platz kleiner als eine Fingerkuppe. Das ist in der Tat außerhalb der Vorstellungskraft.
Was macht jetzt so ein einziger von diesen vielen Milliarden Transistoren?
Ja, Transistoren, die Anzahl der, im Prinzip, die Transistoren erlauben eben digitale Informationen zu verarbeiten, also dass man Nullen und Einser sozusagen verarbeiten kann. Und die Anzahl der Transistoren, das ist eben, um einen leistungsfähigeren Chip zu kriegen, um einen Chip zu kriegen, der dann auch energieeffizienter arbeitet, muss man mehr Transistoren integrieren auf dem Chip. Und das ist eben ja der Rhythmus der Halbleiterindustrie in den letzten Jahrzehnten. Gibt es ja auch das berühmte Moore's Law, ne, nach Intel-Mitbegründer Gordon Moore, der hat 1965 vorausgesagt, dass sich die Anzahl der Transistoren auf einem Mikrochip alle 2 Jahre verdoppeln wird. Das ist ein exponentielles Gesetz. Wenn wir mal Anfang der 1970er Jahre gehen, 1000 Transistoren auf einem Chip. Ja, und wenn man dann dieser Linie, diesem Gesetz folgt, das ist natürlich kein Gesetz im eigentlichen Sinne, sondern eine Voraussage, dann kommt man eben bei so gewaltigen Zahlen wie den angesprochenen fast 12 Milliarden Transistoren.
Die sind jetzt, Sie haben es ja angesprochen, auch in den neuesten Modellen, im Massenmarkt im Prinzip verfügbar und viele wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie da für eine Innovation mit sich herumtragen.
Ja, vielleicht schon, ja. Also das ist, wenn wir jetzt halt fragen von den Endgeräten her, seit wann kann man Smartphones kaufen? Dann seit circa einem Jahr, da kamen die ersten auf den Markt von Samsung und auch von Huawei. Und jetzt in den neuesten Geräten von Apple, iPhone 12 und dem iPad Air auch, findet man ebenfalls Chips, die mit EUV-Technologie hergestellt wurden.
Wenn man sich das jetzt vorstellt, also Sie haben das entwickelt in einem Forscherverbund, Sie wurden ja nicht nur allein ausgezeichnet, sondern auch der
Absolut.
Herr Kösters und Herr Julin vom Fraunhofer Institut in Jena und das andere ist das Trumpf-Lasersystem in Ditzingen gewesen. Sie haben quasi diesen Forschungserfolg feiern können, dann muss es ja weitergehen, dass dafür eine Maschine gebaut wird.
Ja, genau.
Die also dann wieder weiter, gesagt, ja. Quasi diese Wertschöpfungskette mal so nachskizziert.
Ja, genau. Also mein ganz wichtiger Punkt, auch wenn wir an den Preis denken, wir sind ein Team und zwar ein riesiges Team. Da haben Tausende mitgearbeitet und wir sind die Repräsentanten dieses Teams. Und wenn wir jetzt mal den Forschungsverbund angucken, ja, da sind, muss man auch sagen, sind sehr, sehr viele beteiligt. Also mehr als 1000 Partner aus Industrie und Wissenschaft, wenn wir uns alleine mal Zeiss angucken. Und ja, Zeiss macht das optische System in diesem riesen Diaprojektor, den wir vorhin angesprochen haben. Dann zentral ist die Firma ASML, die stellt sozusagen den Diaprojektor und sogenannte, ja, die UV-Lithografie-Maschine dann her. Das ist eine Firma aus Holland. Und wichtig ist natürlich auch, wenn man wiederum vergleicht Diaprojekte an die Lichtquelle denken, und das ist eine besondere Lichtquelle bei der EUV-Lithografie, und bei innerhalb dieser EUV-Lichtquelle ist es sehr wichtig, ist der Hochleistungslaser, den die Firma Trumpf in Ditzingen hergestellt haben, ein zentrales Element. Mhm. Also ja, auch da vielleicht Dinge, die jetzt durchaus außerhalb der Vorstellung zunächst sind. Wie stellt man EUV-Licht her? Das ist ein durchaus komplexer Prozess. Da gibt es winzige Zinntröpfchen, die an eine Vakuumkammer geschossen werden. Also die Zinntröpfchen, die sind von der Größe her, im Durchmesser her kleiner als der Durchmesser des menschlichen Haars. Da werden 50.000 Tröpfchen pro Sekunde in ein Vakuum geschossen. Und dann kommt der Hochleistungslaser von Trumpf ins Spiel, der hat 30 Kilowatt Leistung, also der stärkste gepulste Industrielaser, trifft diese Zinntröpfchen. Es entsteht ein sogenanntes Plasma. Das hat also Zinntröpfchen wird sozusagen verdampft, das Plasma entsteht. Das hat mehr als 200.000 Grad, ist das Plasma heiß, also fast 40 Mal so heiß wie die Oberflächentemperatur der Sonne. Und dieses Plasma nun wiederum, das strahlt die UV-Strahlung ab. Und ja, das gibt Ihnen einfach nochmal Eindruck auch von den technischen Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Geht dann eben weiter. Dann haben wir wird das Licht abgestrahlt und dann kommt das optische System von Zeiss ins Spiel, das Licht zunächst zu sammeln. Dann wird das Licht hier wieder Dia-Vergleich auf die Maske, zunächst die Maske gleichmäßig ausgeleuchtet und dann kommt eben diese nahezu perfekte Abbildung der Strukturen der Maske auf den Wafer. Und dazu haben wir spezielle Spiegel entwickelt. Was man auch noch sagen muss, die UV-Strahlung wird von allen Materialien, auch von Luft absorbiert. Man kann also nicht mehr wie bisher, also man muss das System im Vakuum betreiben, erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, man kann nicht mehr wie bisher mit Linsensystemen arbeiten, weil das Linsenmaterial würde diese Strahlung absorbieren, sondern eben mit Spiegeln. Und das sind extrem präzise Spiegel, mit denen man dann eben auch diese Art von perfekter Abbildung realisieren kann. Die haben wir bei Zeiss entwickelt und die haben auch mit vielen Partnern zusammen entwickelt und wichtige Partner, Fraunhofer Gesellschaft und da eben auch das Fraunhofer IOF aus Jena. Und ja, diese Partner hat der Sergei Julin dann auch im Zukunftspreisteam repräsentiert. Mhm.
Ja, so ein Spiegel alleine, ich habe mich so ein bisschen belesen, auch wenn ich das, wie gesagt, in den Dimensionen gar nicht so richtig fassen kann, mit 100 Lagen so ein Spiegel. Und Sie sagen, würde man den Spiegel auf die Größe von Deutschland übertragen oder vergrößern, wäre die Zugspitze als höchste Erhebung 0,01 Millimeter und 0,1 Millimeter. Okay, reicht auch schon, ja.
Ist ja auch eine Herausforderung, aber es ist eben so ein Weg, wie wir versuchen auch zu verdeutlichen, wie präzise diese Spiegel gearbeitet sind. Und wir haben dazu, wenn wir jetzt mal den Spiegel, den Sie bei sich an der Wand hängen haben, einen Haushaltsspiegel nehmen und würde den vergrößern, dann hätte man eben 5 Meter Erhebung. Das zeigt mal, wie viel der Spiegel präziser sein muss. Und da haben wir eben sehr, sehr viel auch investiert an Zeit und am Aufwand, um Spiegel dieser Perfektion herstellen zu können. Und das ist eben dann auch ein zentraler Beitrag von Zeiss. Ich meine eben das Design dieser Spiegel, die Herstellung dieser Spiegel, dann die Herstellung der Schichten. Und da kommen eben die Partner ins Spiel auch, die Sie gerade eben erwähnt haben. Mhm. Und ja, dann auch, wie man die Spiegel haltert. Ne? Also die Spiegel müssen auch extrem präzise und absolut stabil stehen. Also haben wir auch einen Vergleich, wenn wir als Team, wenn man sagt, wenn man auf einen dieser Spiegel einen Laserstrahl richten würde und den Laserstrahl auf den Mond umlenken würde, dann könnte man mit dem Laserstrahl einen Golfball treffen. Also die Spiegel stehen wirklich absolut stabil und das ist natürlich auch so eine mechanisch-mechatronische Herausforderung. Also von dem her jede Menge Herausforderungen und jetzt sind wir erfolgreich. Das Gesamtkonzept stimmt, das Gesamtkonzept unseres Partners ASML in den Niederlanden stimmt. Das heißt also, man ist dort in der Lage, die Chipindustrie dann eben mit Maschinen zu versorgen, die dann die angesprochenen Mikrochips herstellen können.
Wenn Sie sagen, 40 Mal heißer als die Sonne, wird dieses Zinn erhitzt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich so eine richtige Laienfrage. Wie kann man denn diese Hitze da drin halten? Also ist es, weil es im Vakuum ist? Oder?
Im Vakuum, das heißt, es ist auch ein sehr kleiner Tropfen, der verdampft wird und das ist sehr lokal, in der okay. dieses Plasma existiert. Und ja, und das Plasma ist dann eben so heiß, dass eben auch die Strahlung, die benötigte Strahlung, das benötigte Licht abgestrahlt wird.
Das heißt, es werden permanent da Zinntröpfchen auf eine Temperatur erhitzt, um diese Lichtquelle zu erzeugen.
Ja, genau. Also es werden in dieser Quelle von ASML werden 50.000 dieser Tröpfchen pro Sekunde reingeschossen und dann jeweils von dem Trumpflaser getroffen. Und genau genommen ist es sogar so, dass er zweimal getroffen wird. Also jetzt das technische Detail, es kommt ein sogenannter Vorpuls, der das Ganze etwas aufweitet und dann der Hauptpuls, der erzeugt dann dieses Plasma und das Plasma wiederum strahlt das Licht ab und ja, sehr delikates Licht, haben wir ja gesagt, muss kann sich nur im Vakuum ausbreiten und muss dann eben mit Hilfe der Spiegel auch mit entsprechender Präzision gelenkt werden.
Wie haben Sie es denn geschafft, in diesem Forscherverbund oder Forscherkollektiv, was ja auch dezentral ist, zusammenzuarbeiten?
Ja, das ist halt, das ist eine, viele tragen bei, das ist ja sehr, sehr wichtig und die Zusammenarbeit ist wichtig. Das heißt, also da ist natürlich Kommunikation sehr, sehr wichtig und auch Koordination, dass man klar ist, in welche Richtung wir gemeinsam gehen wollen. Da spielt natürlich auch ASML als Maschinenhersteller eine sehr große Rolle in der Architektur des Gesamtsystems, was wird benötigt. Aber das ist eine sehr, sehr interaktive Entwicklung. Also ich habe heute Morgen zwei Telefonkonferenzen mit ASML telefoniert, gestern fast den ganzen Tag. Das ist eben eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit. Also sehr viel Abstimmung erforderlich. Aber der Vorteil ist eben dann, dass alle Partner eben auch ihr Know-how einbringen können, sei es eben die Optikexpertise. Haben wir jetzt fast 175 Jahre, nächstes Jahr werden wir unser Jubiläum feiern, da hat man eben konsequent diese Art von Know-how entwickelt und so bringt das Know-how in der Laserherstellung her. ASML hat viel Know-how, was eben das Design solcher Gesamtkonzepte betrifft, was Mechanik betrifft, was Mechatronik betrifft und all dieses wird dann eben zusammengefügt zu einer funktionierenden Maschine.
Ich habe gelesen, allein 2000 Patente wurden auf dem Weg zur Entwicklung des EUV-Lichts angemeldet.
Das ist richtig.
Für jedes einzelne Teilchen der Maschine, oder?
Nee, die Maschine an sich ist natürlich auch äußerst komplex. Also wenn wir jetzt mal die ASML-Maschine angucken, die ist, können Sie sich vorstellen, die ist groß wie ein Schulbus, die wiegt 180 Tonnen. Besteht aus 100.000 Einzelteilen, also von dem her sehr, sehr komplex. Auch die Zeiss-Optik, das ist jetzt nicht ein kleines Objektiv, sondern wenn wir jetzt mal diese Projektionsoptik angucken, die ich vorhin angesprochen habe, dann reden wir auch von einem optischen System, das 2 Meter hoch ist, das 2 Tonnen wiegt, aus 20.000 Einzelteilen besteht. Und da sind eben sehr, sehr viele technische Herausforderungen drin, auch technische Erfindungen drin. Und das resultiert dann eben dann auch in einer entsprechenden Anzahl von Patenten.
Gibt es da so eine zentrale Stelle bei Ihnen dann oder gab es so eine zentrale Stelle, die sich dann eben auch um dieses ganze organisatorische Patentanmeldung und so weiter gekümmert hat?
Wir haben natürlich, also Koordination ist wichtig, auch dann die Projektleitung und Koordination, da befasse ich mich eben natürlich auch zentral und dann haben wir natürlich auch Abteilungen, die sich gerade auch damit befassen, wie mit Patentanmeldungen. Die einzelnen Entwickler bei uns, die machen die Erfindungen und arbeiten dann eng mit der Abteilung, die für Patente zuständig ist, zusammen, um dieses dann eben auch zur Anmeldung zu bringen und dann oft auch zusammen mit unseren Partnern.
Da muss man sich auf dem Weltmarkt sicherlich auch ziemlich gut auskennen, was da so in anderen Orten gerade entwickelt wird, ne?
Das ist natürlich auch richtig. Also das ist auch immer wichtig, wobei jetzt die EUV-Technologie eine Technologie ist, die auch gerade eben hier in Europa zur Serienreife gebracht wurde und wo europäische Zusammenarbeit und natürlich auch mit einem starken Schwerpunkt in Deutschland zum Erfolg gekommen ist.
Ja, und eine Hochgeheimhaltungsaktion dabei.
Ne? Ja klar, also das ist, ich glaube, das gilt für viele Industrien, jetzt hier natürlich auch und auch insbesondere. Das ist zum einen natürlich Geheimhaltung wichtig. Die Patente sind auch wichtig, um eine derartige Technologie abzusichern. Was aber auch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass das Know-how auch eben in den Köpfen und in den Fertigkeiten unserer Mitarbeiter steckt. Also das ist eben auch etwas, das ist über viele Jahre entstanden. Zunächst natürlich im Aufbau und auf dem Know-how, das ZEISS generell hat, aber dann eben auch die Weiterentwicklung, die wir in unserem Bereich gemacht haben. Und das, ja, was man vielleicht dazu auch hinzufügen könnte oder sollte, ist, also ja, wir haben auch Mitarbeiter auch jetzt im laufenden Jahr noch aufgebaut und wir suchen auch Mitarbeiter. Also Da werden Naturwissenschaftler gebraucht, da werden Ingenieure natürlich gebraucht, Softwareentwickler, aber ganz sicher eben auch Leute, die dann in der Fertigung dieses umsetzen. Also von dem her, wenn jemand Interesse hat, an dieser Hochtechnologie mitzuarbeiten, das, ja.
Stichwort Fertigung. Also Fertigung bedeutet dann erstmal mit den die Maschinen zu fertigen. Aber warum findet denn jetzt zum Beispiel, also wir sind ja stolz drauf, dass das alles in Deutschland, in Europa passiert ist, die Herstellung der Endgeräte, warum findet das in diesen Dimensionen, wie wir es aus Asien kennen, nicht auch in Europa statt?
Ja gut, also ist gut, sagen wir mal, was können wir in Europa? Ich glaube, wir haben aufbauend auf Fähigkeiten, die wir haben, habe ich erwähnt, bei ASML, bei Trumpf, bei Zeiss, uns schon eine sehr gute Position erarbeitet, wenn es darum geht, die Maschinen herzustellen, um die Chipfertigung zu ermöglichen. Aber tatsächlich ist es eben so, ja, da haben Sie schon recht, dass wo werden die Chips hergestellt? Das ist in der Tat im Schwerpunkt in Asien. Im Grunde genommen kann man sich das Ganze als eine weltweite Kooperation vorstellen. Es werden sehr viele Designarbeiten auch in den USA gemacht. Es kommen wichtige Maschinen, wir haben es angesprochen, die Maschine von ASML aus Europa. Es kommt auch Teil des Designs aus Europa, aber die Fertigung ist in der Tat im Moment in Asien. Und natürlich muss man auch sagen, auch dort gilt etwas Ähnliches wie das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben unsere Technologie Schritt für Schritt weiterentwickelt, aber auch die Fertigungstechnologie ist sehr anspruchsvoll. Und da haben sich eben asiatische Standorte durchgesetzt.
Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf die Endgeräte zu sprechen kommen. Wir haben jetzt von Handys gesprochen, also Smartphones. Was für Einsatzgebiete gibt es denn für Ihre Technologie noch?
Ja, also es wird überall dort, wo man leistungsfähigere und energieeffizientere und dann auch kostengünstigere Chips benötigt, wird die Technologie eingesetzt. Also erster Einsatzpunkt war tatsächlich Smartphones, Handys, auch iPads. Man sieht es dann, wird in Computern wird es ebenfalls eingesetzt. Also Apple hat jetzt auch den M1-Chip ebenfalls mit EUV-Technologie auf den Markt gebracht. Dann, was es auch gibt, ist auf Servern. Also wenn im Internet sozusagen Daten gespeichert werden, werden diese Chips auch eingesetzt. Hat begonnen, wird noch verstärkt passieren. Und dann gibt es ja auch, also jetzt haben wir eher von Chips wie den Prozessoren im Handy gesprochen. Es gibt aber auch Speicherchips, die sehr wichtig sind. Und da gibt es auch schon erste Anwendungen. Und man rechnet eben jetzt damit, dass sich die EUV-Technologie entwickelt sich weiter und die wird dann immer mehr Einsatzgebiete eben da auch erobern sozusagen.
Also ist die Grundlage mit für autonomes Fahren, 5G und alles diese Dinge.
Genau, das ist halt, weil es werden immer mehr Daten erzeugt werden. Also wenn man jetzt so gegen Mitte des Jahrzehnts guckt, dann redet man von jährlich, ja, das sagt man dann Zettabytes. Also das sind dann letztlich auch unvorstellbare Zahlen. Also eine 1 mit 21 Nullen, das ist dann die Anzahl von Daten, die erzeugt wird. Das muss gespeichert werden, muss verarbeitet werden. Und da kommt es eben darauf an, dass man immer leistungsfähigere Chips hat. Und um diese immer leistungsfähigeren Chips zu haben, braucht man eben Technologien, mit denen man sie herstellen kann. Und da ist jetzt eben die EUV-Lithografie zentral mit dabei. Da ist der Anfang gemacht. Und wir sind eben auch Wir haben jetzt darüber geredet, wie viele Leute daran schon arbeiten, dass wir auch weitere Arbeitsplätze schaffen. Wir wollen diese Technologie, wir werden diese Technologie konsequent weiterentwickeln und damit eben auch dann die nächsten Schritte schaffen.
Wann kommt Zettabyte eigentlich? Also Gigabyte ist mir geläufig, Terabyte habe ich auch hier in der
Ja, was da
Festplatte.
jetzt weltweiter Bedarf, denn das ist halt, wie gesagt, also eine Zahl, die ich jetzt gerade im Greifbar ist, 175 Zettabyte, aber das ist dann der weltweite, die Daten, die weltweit anfallen werden, nur 2025. Ne? Also von dem her schon klar. Also das sind gewaltige Zahlen, richtig.
Kommt da noch was anderes zwischen Terabyte und Zettabyte?
Also alle kann ich Ihnen jetzt auch eigentlich
Wahrscheinlich
sagen.
noch ein paar.
Genau, das ist genau. Aber wir werden sie alle noch besser lernen in Zukunft mit der Steigerung.
Ab wann hat sich's denn gerechnet, diese Forschung voranzutreiben? Weil ich denke mal, es gab sicherlich auch am Anfang der Zeit, vor 20 Jahren, da ein bisschen Skepsis, ob sich das alles bewahrheitet. Also man muss ja auch in eine Vorleistung gehen, was Investitionen betrifft.
Ja, da haben Sie in der Tat recht. Also wenn wir jetzt mal 20 Jahre zurückgucken, da war schon die Frage, wie geht es weiter der Chipindustrie? Wir haben vorhin noch über Moore's Law geredet. Also es ist schon sehr, sehr hohe Incentives, sage ich jetzt mal auch, dass man alle 2 Jahre diese Verdoppelung in der Leistung, in der Anzahl der Transistoren schafft. Und da war die Frage, wie geht es da weiter? Und da guckte man auch vielleicht auch ganz anders, dass man Chips mit Ionenstrahlen herstellt oder dass man auf andere Wellenlängen übergeht. Und EUV war immer, diese Technologie war natürlich auch einer der Kandidaten, ja, der sich jetzt halt auch durchgesetzt hat. Also man hat dann auch über viele Jahre hat sich eine bestehende Technologie, nämlich mit 193 Nanometern, weiterentwickelt. Dann hat man in der Halbleiterfertigung auch sogenannte Immersionsflüssigkeiten, also Wasser in dem Fall eingesetzt. Kennen Sie aus dem Mikroskop, wenn man dann eine Immersionsflüssigkeit einsetzt, kann man eine bessere Auflösung erzielen. Dann hat man angefangen, Strukturen in mehreren Belichtungsschritten herzustellen. Und das war auch relativ oder sehr erfolgreich, also jedenfalls sehr erfolgreich. Und jetzt stellt diese Technologie eben auch an technisch-ökonomische Grenzen. Und gleichzeitig haben wir eben auch sehr lange jetzt an der UV-Technologie gearbeitet und auch mit Hartnäckigkeit daran gearbeitet und die eben in die Serienreife gebracht, diese Technologie. Und ja, jetzt ist es soweit, dass das die führende Technologie ist.
Was kommt danach? Gibt es da schon
Also
eine
ich sage
neue
jetzt
Idee?
mal, nach der EUV-Lithografie sage ich jetzt mal, zunächst kommt die EUV-Lithografie, also in dem Sinne eine Weiterentwicklung dieser Technologie, da sind wir auch mit jetzt schon erheblichem Aufwand dran, das
Oder
muss
die
sein.
Frage vielleicht besser, geht es denn noch kleiner? Also.
Ja, zunächst mal das nächste Jahrzehnt wird man mit EUV-Lithografie das Mooresche Gesetz weiter schreiben und damit auch kleinere Strukturen erzeugen können. Und danach sind wir halt in dem Bereich, ja, wo es schon relativ spekulativ ist, wie es weitergeht. Das muss man mal sehen. Also vielleicht geht man doch nochmal zu einer anderen Wellenlänge, noch einer kürzeren Wellenlänge. Oder es werden ganz andere Technologien eingesetzt. Aber wie gesagt, ist schwer abzuschätzen.
Ja, wollten Sie denn schon immer in diesem Bereich arbeiten?
Ja gut, also in diesem Bereich kann ich so nicht sagen. Das ist natürlich auch ein sehr neuer Bereich gewesen. Also ich habe mich immer schon für Technik interessiert, habe mich immer fasziniert. Mein Onkel, der war Professor an der Fachhochschule für Maschinenbau, der hat mich da auch immer bestärkt drin. Dann habe ich Physik studiert und nach Promotion im Auslandsaufenthalt bin ich zu Zeiss gekommen. Und dieser Bereich Halbleitertechnik, der hat mich da schon sehr interessiert, bei dem habe ich von Anfang an mitgearbeitet und bin dann 1999, habe ich die Gelegenheit gehabt, in dieses neue Feld reinzugehen. Und das hat mich schon fasziniert. Was sehr Neues, auch was wo vielleicht schon eine gewisse Langfristigkeit in der Entwicklung drin ist und es klar war, das wird eine gewisse Weile dauern, bis wir erfolgreich sind, aber was mit hohem Potenzial und eben auch faszinierenden technischen Herausforderungen. Und von dem her habe ich das gleich mit begeistert und ist immer noch so. Und hat sich auch man kann sich das auch immer so vorstellen, das ist einfach eine Sache, wo man innerhalb dieser Technologie sich da die Herausforderungen auch immer, gibt es immer neue. Wir sind auch immer mit immer größeren Teams, die wir da zusammenarbeiten, mit immer mehr Partnern. Und von dem hat sich das ja immer als eine sehr, sehr interessante Aufgabe herausgestellt.
Ja. Naja, wenn es nicht klappt mit Physik, kann man ja auch politisch sehr erfolgreich werden, sehen wir ja an unserer,
genau,
an unserer Kanzlerin.
Richtig, die haben Sie ja vielleicht neulich auch gesehen, am Digitalgipfel hat unser Vorstandsvorsitzender Karl Lamprecht ja ein Gespräch mit der Kanzlerin geführt und da ging es auch um die UV-Lithografie und unter anderem wurde eben auch als haben wir auch einen Spiegel ins Kanzleramt geschickt, damit man es mal anfassen kann, die Technologie.
Da sieht man sich dann zum ersten Mal richtig wahrscheinlich im Leben, ne? Mit diesen Spiegeln.
Ja, das haben wir, genau. Also das war schon auch nochmal ein spannender Moment natürlich, dass dieser Spiegel auch jetzt auch so eine Rolle spielt beim Digitalgipfel. War auch sehr schön für uns, für unser Team zu sehen. Da wird unsere Technologie diskutiert und besprochen.
Toll. Herr Kürz, vielen Dank nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich finde das Thema total spannend. Nochmal Glückwunsch dazu. Ich glaube auch völlig verdient. Bemerkenswert, wie lange Sie dran geblieben sind, den langen Atem bewiesen haben, auch in diesem großen Verbund. Jeder, der die Arbeit mit verschiedenen Teams kennt, weiß auch, dass es da manchmal nicht ganz konfliktfrei zugehen kann und Kommunikationsdefizite, von daher eine tolle Sache und vielen Dank, dass Sie das auch mal so für Laien erklären konnten.
Ja, sehr, sehr gerne und vielen Dank.
Vielen Dank und alles Gute, kommen Sie gut ins neue Jahr.
Und ja, Dankeschön, wünsche ich ebenso.
Ich bin gespannt, was da noch weiterkommt. Vielen Dank.